Willkommen zum ITEMIS-Podcast. In dieser Podcast-Folge hörst du die Audioversion eines ITEMIS-Podiums, unserer Live-Diskussionsplattform, bei der wir gemeinsam mit externen Expertinnen und Experten innovative IT-Themen diskutieren. Viel Spaß beim Reinhören.
Dass ihr heute wieder dabei seid. Unser heutiges Thema dreht sich um etwas, das viele Unternehmen im Alltag spüren, aber noch irgendwie selten beim Namen nennen können, weil sie da gerade auf dem Weg sind. Erstens, wir haben mehr Daten als je zuvor, aber aus irgendeinem Grund nicht mehr Wissen. Wir wollen leistungsfähigere Werkzeuge, Prozesse, wir wollen in KI investieren, aber stellen fest, dass sie unsere Domäne noch nicht versteht und wir haben Tools, Prozesse, Dokumente, aber dazwischen kaum gemeinsame Bedeutung. Kurz gesagt, wir produzieren unheimlich viel Information, aber wir organisieren das Wissen oftmals noch nicht gut genug. Und genau an dem Punkt wollen wir heute ansetzen. Denn wenn wir das Thema KI, wenn wir darüber sprechen, wenn wir uns um Digitalisierung kümmern und um unsere Roadmap für 2026, dann geht es nicht an allererster Stelle um Modelle oder Tools, sondern es geht an erster Stelle um Wissensorganisation. Das ist das Fundament. Vielleicht geht es auch um Ontologien oder Knowledge Graphs als spezifische Technologie, um das zu organisieren, aber vor allen Dingen um eine semantische Schicht, die Daten nicht einfach nur speichert, sondern auch ihre Bedeutung verstehen lässt. Warum ist das so wichtig? Erster Grund ist, man sieht es hier, Start um 13 Uhr auf unseren Folien. Das war KI generiert, das hat schon mal nicht so gut funktioniert. Ja, also KI rät ganz häufig. Sie ist beeindruckend. Ja, die kann uns Texte generieren, kann uns Wissen zusammenfassen, die kann uns heute Bilder generieren. Ja, das ist toll, aber ohne den richtigen Kontext, ohne das richtige Fundament rät sie ganz oft und jongliert dann mit statistischen Wahrscheinlichkeiten und bezieht Bedeutung eben nicht mit ein. Und wir glauben, dass KI nur dann verlässliche Ergebnisse liefern kann, wenn ihr ein klares, strukturiertes Bedeutungsmodell zugrunde liegt. Und deswegen wollen wir das heute herausfinden. Wie entsteht Wissen und nicht nur Datensammlung? Wie helfen uns bestimmte Technologien dabei, das explizit zu machen? Und wie entsteht daraus wieder Organisationswissen? Ich habe heute drei ganz spannende Gäste mit mir auf der Bühne, die das Thema beleuchten. Zum einen Oliver Karras, schön, dass du da bist. Grüß dich. Du bist Experte für Requirements Communication, ja, und du forschst an Strukturierung, Zugänglichkeit von Wissen und du hast mir gesagt, du willst uns heute zeigen, warum Semantik die Wissenschaft vor Qualitätsverlust durch KI schützt und was Unternehmen am Ende von diesen Forschungsanstrengungen lernen können. Stimmt das oder ja. Gibt es direkt mit der Einführung schon
Nein, was aufzuräumen? Nein, das passt schon ganz gut, ja.
Okay, gut. Dann links von mir, beziehungsweise zu eurer Rechten, Oskar von Dungern. Schön, dass du da bist. Du Gerne. Bist, fällt mir ganz schwer, das alles zusammenzufassen, deine umfangreiche Vita, dein
Skill. Von Grau hier, ist das
normal? Du bist Systemarchitekt, du bist Standardisierungsexperte, du bist einer der Pioniere hinter Projekten wie SpecIf, Cascade, um zwei aktuelle zu nennen, generell semantische Interoperabilität im Engineering, aber auch im Enterprise-Kontext. Das finde ich unheimlich spannend, ja, dass es da zwei verschiedene Sichten gibt. Und dein Beitrag, wie wir robuste, integrierte Datenstrukturen bauen, die auch pragmatischen Mehrwert liefern.
Gut.
Stimmt das?
Ja, wunderbar. Hätte ich nicht besser sagen können.
Und Alexander Giesen ist der Dritte im Bunde auf der Bühne heute. Schön, dass du da bist, Alex, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist EVP Digital Engineering bei ITEMIS. Du verbindest Technologie, Business, praktische Transformationsarbeit in den Unternehmen, die wir bedienen. Und du kümmerst dich mit mir heute zusammen ein bisschen darum, dass wir das Komplexe vielleicht verständlich machen, die Perspektive auch des organisatorischen Nutzens versuchen mit einzubringen. Und freue mich, dass du auch dabei bist.
Ja, sehr gern. I will do my best.
Wir probieren es mal. Wir widmen uns jetzt mal einem Thema, das wirklich technologisch tief ist, das fachlich tief ist. Ich will mal versuchen einzusteigen mit ja, der Motivation, warum dieses Thema immer mehr an Bedeutung gewinnt. Oliver, wir haben im Vorgespräch schon so ein paar Felder identifiziert, wo du mir auch gesagt hast, du siehst ganz konkret ein paar aktuelle Herausforderungen in Organisationen, warum da aktuell Brüche entstehen, wie es besser laufen könnte. Wo siehst du denn aktuell in Projekten oder Forschungsvorhaben die größten Wissensbrüche oder Hürden?
Also das Hauptproblem, was wir quasi auch bei uns in der Forschung adressieren, ist einfach diese Schwierigkeit, dass wir Wissen in Formaten anbieten, die einfach schlecht zugänglich sind für die Maschine. Also es kann CSV-Datei sein, das kann aber auch eine JSON sein, aber wir reden halt auch hier bei uns über PDFs. Die können wir Menschen gut lesen, aber für eine Maschine sind die einfach sehr, sehr schlecht zugänglich. Und wir versuchen halt mit dem, woran wir arbeiten, genau dahin zu kommen, dieses Wissen aus diesen Dokumenten zu entkapseln, semantisch anzureichern, damit eben Mensch und Maschine gemeinsam mit diesen beiden Dokumenten oder mit den Inhalten arbeiten kann, nicht mehr mit dem Dokument selber.
Mhm. Oskar, aus deiner Sicht, was für Probleme entstehen, wenn Abteilungen mit verschiedenen Tools arbeiten, was sie ja auch oftmals müssen, was auch wahrscheinlich am dienlichsten ist, vielleicht für spezifische Aufgaben, aber wenn da auch Tools, Formate existieren, die keine gemeinsame Semantik haben. Führt das zu Herausforderungen?
Aber hallo. Ja. Natürlich, also gerade wenn jetzt nehme ich mal tatsächlich die Perspektive des Enterprise Architekten ein. Und da hat man natürlich zu tun mit den ganzen Unternehmensanwendungen, die eingekauft werden und dann haben die überlappende Funktionalität und dann muss man sich überlegen, welche Dinge, welche Funktionen will ich mit welcher Software machen, dann habe ich Daten doppelt, dann muss ich anfangen, mühsam Kommunikation aufzubauen zwischen den Systemen und das hält eine IT-Abteilung einer mittleren bis großen Firma ganz schön in Atem. Und da habe ich auch den Eindruck, kommen sie eigentlich gar nicht so richtig hinterher. Das ist nicht schaffbar mit jeder, da brauche ich die Daten, dann mache ich nochmal die Verbindung und dieses und jenes, das ist nicht pflegbar und das ist einfach so. Und da sind diese Idee, ein semantisches Netz darüber zu legen, das diese ganzen Informationen verknüpft und so weiter, ist sehr vielversprechend. Und ich muss sagen, da sind wir jetzt gerade auch wieder in einem Schritt, der wirklich eine neue Qualität reinbringt, denn die Ansätze, jetzt will ich nicht zu weit ausholen, aber die Ansätze gibt es eigentlich seit 10, 15 Jahren. Mhm. Die sind aber meistens technischer Natur gewesen, also wie OSLC oder solche Sachen und die Semantik ist noch unterbelichtet und deshalb hat es auch nicht so richtig zum Erfolg geführt. Ja, also, aber da können wir jetzt im Weiteren noch drüber reden, was die Semantik, was die da bringen kann.
Ja. Alexander, was würdest du sagen? Wo verlieren Unternehmen momentan Geschwindigkeit oder kommen gar nicht erst in die Geschwindigkeit rein?
Ich glaube, die zwei Punkte in Kombination sind sehr valide, ja, weil ich glaube, vieles der Semantik ist tatsächlich gar nicht explizit abgelegt, sondern in den Köpfen der Fachexperten und deswegen auch nicht für Maschinen zugreifbar, ja. Mhm. Und deswegen kann ich viel dadurch kompensieren, solange Menschen die Arbeitstätigkeit alleine ausführen, dann wissen sie, wie sie mit den Daten umgehen müssen und können diese Interpretation leisten. Und was man jetzt, glaube ich, merkt, ist, man muss jetzt investieren, dieses Wissen aus den Köpfen herauszuholen und wirklich da rein investieren, dieses Wissen greifbar zu machen, um Dinge maschinengestützt automatisieren zu können. Und das hat man bislang, glaube ich, einfach liegen lassen. Ja, die Option hätte es schon gegeben, aber der Return on Invest wäre wahrscheinlich nicht so hoch gewesen, wie jetzt aktuell ist. Und deswegen ist es schlichtweg nicht passiert, auch wenn es vielleicht schon technologische Ansätze vor 10, 15 Jahren gegeben hätte, das umzusetzen.
Was ist die Rolle von sozusagen dem Mensch in dem Ganzen? Kriegen wir das komplett mit Technologie gelöst? Ist das, ich glaube, wir haben im Vorgespräch auch explizit dazu gesprochen.
Ja, haben wir. Also das hängt, glaube ich, jeweils von der Person und dem Kontext ab, den du fragst. Wenn du mich fragst, würde ich sagen, der Mensch ist absolut zentral. Also ich halte wenig von Vollautomatisierung in jeglicher Hinsicht, weil alles, was irgendwie generiert wird, man sieht es an der Uhrzeit, sollte vielleicht doch nochmal gegengeprüft werden.
Oh ja.
Und von daher, also ich sag mal, für einfache Aufgaben, wie ich transformiere A nach B und kann dann vielleicht irgendwie ein Programm drüber prüfen lassen, ist okay, dass man da vielleicht automatisiert vorgeht. Aber alles, was inhaltlich von wirklich hoher, relevanter Bedeutung ist, dass es vielleicht ein Entscheidungsträger darauf stützt oder wir haben es im Publikationskontext, es passiert, dass Texte aus zwei unterschiedlichen Spalten in einem Paper zusammengefügt wurden, irgendwie eine neue Chemikalie dadurch entstanden ist, die es gar nicht gibt und Leute sich darauf gestützt und das zitiert haben und das ist halt, weil einfach nicht gegengeprüft wurde, was die KI generiert hat und das sollte halt nicht passieren. Also von daher ist für mich der Mensch einfach der Mittelpunkt, der einfach unterstützt werden kann, aber die Maschine alleine würde ich nicht unbedingt laufen lassen.
Ja, habe ich noch ein schönes anderes Beispiel. In Frankreich sind 30% in einem speziellen Sektor von Gerichtsurteilen basieren auf juristischen Expertisen, wo ein Drittel der zitierten Rechtssprüche erfunden waren, hat man dann nachher festgestellt. Und das heißt, da war auch nicht genügend Prüfung da.
Ja, ich glaube, das sind auch die... die Berichte, die in den Medien sehr gerne aufgefasst worden sind, als die LLMs gerade neu waren, ja, die Halluzinationen waren wirklich überall sehr präsent. Es wird nach und nach weniger und wir versuchen natürlich Ansätze zu diskutieren, dass wir dem komplett entgegenwirken. Thema, glaube ich, in dem ihr tief drin seid, ist Ontologie, Knowledge Graph, ja, also semantische Layer zu erzeugen. Was ist denn das eigentlich? Wie kann man das denn? Ich meine, lass uns mal versuchen, uns dem irgendwie zu nähern. Die Begrifflichkeiten, die geistern, glaube ich, so ein bisschen rum und die werden sehr, sag mal, ambivalent benutzt und wir wollen mal versuchen, sie jetzt für uns mal mit einer Bedeutung zu füllen.
Ja, also ich kann es mal versuchen. Es gibt ein ganz schönes Konzept, das nennt sich Data Meaning Gap, also der Bruch zwischen Daten und der
Data Meaning Gap.
Genau.
Okay, ja.
Wir haben quasi immer, also aus dem Industriekontext meistens jemanden, den Data Engineer, also der die Daten produziert, der sie zusammenträgt und eigentlich dann den Analysten oder vielleicht sogar den Stakeholder, der damit eigentlich arbeiten will.
Ja.
Und die Schwierigkeit, egal welches Format wir jetzt ohne die Semantik verwenden, die Daten haben eine Bedeutung, die ich als Mensch verstehe, die ich mit der ich sie erzeugt habe, die ich aber nicht explizit in die Daten reinschreibe, sondern es fehlt den Daten, wenn ich als Analyst drauf gucke. Führt dazu, dass man halt Rücksprachen halten muss. Du, ich brauche eigentlich so die und die Werte oder die und die Sachen. Wo finde ich die denn in der Tabelle, in der Datenbank? Oder ich muss sie geliefert bekommen. Und die Idee quasi mit dem semantischen Layer, mit der Bedeutung drüber ist, den Daten die Bedeutung mitzugeben. Also die Spalte ist das und jenes Konzept und es hat die und die Eigenschaften in der Tabelle und es sind die und die Werte mit den und den Einheiten, sodass ich quasi eine Bedeutung, also die Beschreibung der Bedeutung mitliefere und ich als im besten Fall Analyst alleine nur auf den Knowledge Graphen drauf gucken kann und aus der Kombination von beiden verstehe, das ist der Datenpunkt und der bedeutet, dass das ist die Methode, und die ist genau so und so beschrieben und die meine ich auch. Und damit kriegt man beides im Endeffekt zusammen, was man braucht, um auch eigenständiger mit den Daten arbeiten zu können und was auch einer Maschine hilft, damit umzugehen.
Okay, verstehe ich. Also Intentionalität, um auf ein Ziel hinzuarbeiten, ist uns wichtig. Aber wie genau mache ich das denn jetzt? Also was habe ich für Möglichkeiten, das miteinander zu verquicken?
Die Möglichkeiten, also wir brauchen im Endeffekt irgendwie eine Graphstruktur, das ist, wo die Richtung von Knowledge-Graphen hingeht. Das heißt, wir haben Knoten und Kanten. Knoten sind Entitäten der realen Welt, also eine, keine Ahnung, Dokument, das bestimmte Informationen beinhaltet, Maschine, die bestimmte Prozeduren durchführt. Das kann ich alles dann dementsprechend in den Graphstrukturen beschreiben, auch die Beziehung, dass ich vielleicht eine Maschine benutze, um ein Produkt herzustellen. Und dadurch, dass ich dann quasi diese Graphstruktur habe, kann ich die auch zusätzlich mit der Bedeutung anreichern, dass ich halt nicht nur sagen kann, das ist die Maschine, die hat das Label, also den Namen XYZ, sondern die hat auch eine Beschreibung, was ist diese Maschine überhaupt, von wem wurde sie hergestellt. Also ich kann sehr viel mehr an Metadaten noch hinzufügen, um die Bedeutung jeweils anzureichern, was ich mit einer normalen relationalen Datenbank oder was auch immer ich benutze, nicht direkt machen kann.
Das ist unheimlich spannend. Was, Oskar, geht aus deiner Sicht verloren, wenn ich keine Semantik habe? Wie würdest du das ergänzen?
Die Dinge haben ja meistens eine Semantik, nur ist die implizit. Ja, also sie muss greifbar gemacht werden. Und ich berichte jetzt noch mal ein bisschen aus dem letzten Channelisierungsprojekt, Cascade oder wie es jetzt heißt, Cascara, ist da sozusagen ein ziemlich interessantes Vorhaben auf dem Gebiet der Produktinformationen. Und da stellen wir fest, dass Daten, die wir brauchen, die eigentlich in einen gemeinsamen Kontext gehören, zunächst einmal verschiedene Strukturen haben. Ja, die liegen in XML oder dies oder jenes vor. Und zweitens mit unterschiedlichen Bedeutungsräumen, also oder Terminologien unterlegt sind. So. Und deshalb sehen wir vor, dass die Daten zunächst einmal in die Graphstruktur gebracht werden und dann geguckt wird, welche speziellen Termini der speziellen Domänen sozusagen so ineinander Verbindung gebracht werden oder übersetzt werden können, dass das alles auch in einem gemeinsamen Kontext verstehbar ist. Also insofern, das sind zwei Schritte. Und wenn man es dann in einem gemeinsamen Netz hat, dann kann man das auch, wie soll ich sagen, gut abfragen im Kontext. Und das ist für sich genommen aber vielleicht auch noch nicht so super neu, weil das wird seit viel langer Zeit getan. Worauf es jetzt noch ankommt, ist, dass dieser Graph auch eine spezielle Struktur hat, also ein Muster hat, sagen wir es mal so. Ja, also wenn in der Vergangenheit Daimler und Porsche und Schaeffler oder sonst irgendwie ihre Knowledge-Graphen aufgebaut haben, dann waren die in sich natürlich sehr schön, aber man musste genau wissen, wie die Daten da drin sind, damit ich sie wieder rausholen kann. Und wenn ich das standardisiere, und das ist eben das Ziel unseres letzten Projektes hier, das international zu standardisieren, dann kann ich auch mit Standardabfragen auf Daten losgehen, ohne zu wissen, wo sie herkommen, wie sie heißen und so weiter. Und das bedeutet sozusagen, es tatsächlich zugänglich zu machen. Mhm. Ja.
Für wen habe ich dann einen konkreten Mehrwert geschaffen, wenn ich wenn ich das erreicht habe? Also dass das technisch besser abfragbar ist.
Ja, für den, der vor allen Dingen die Zusammenhänge erkennen will. Ja, also wenn ich mal so denke, wie wurde bis vor wenigen Jahren und vielleicht auch jetzt noch ein Auto entwickelt, dann fällt mir ein, die Sicherheitsabteilung von einem großen deutschen Automobilhersteller, die haben ein großes Laufwerk. Ja, und das sind lauter PowerPoints und Words und PDFs und sonst irgendwas drin. Und wenn eine neue Serie kommt, dann wird das als erstes mal kopiert und dann fangen sie an, hier zu ändern, da zu ändern. Gibt eine unendliche Serie an Meetings mit den Lieferanten und um dann zu gucken, geht das so und was können wir machen und die ganzen, ob das zusammenpasst, das passiert alles in den Köpfen der Menschen und deshalb dauert das natürlich ewig, weil immer was übersehen wird. Das ist gar nicht anders machbar. Und in der Folge sind dann irgendwie 6 Monate später, fällt auf, da vorne haben wir das vergessen, jetzt müssen wir das noch hinzu und dann müssen wir nochmal 3 Schritte zurück und dies und jenes. Ist das Problem, wenn man eben nicht verbundene Inseldaten in großer Menge hat. Das ist einfach in der Komplexität der Dinge ganz, ganz schwer bis gar nicht mehr zu beherrschen.
Das heißt, der Mehrwert ist sofort ersichtlich, weil in der Stakeholder-Kommunikation, in der Produktentwicklung schon in ganz frühen Phasen, beim Herstellen von Varianten sofort direkt Mehrwerte haben.
Wo sind die Lücken, fallen auf im Netzwerk? Wo gibt's Widersprüche? Fallen sehr viel leichter auf, als wenn ich da 1000 unabhängige Dokumente rumfliegen.
Das greift ja so ein Standardproblem an, ne? Dass eigentlich die fehlende Konsistenz das ist, was es schwierig macht. Und ich glaube, diese Silos, die hast du in jedem großen Unternehmen. Ne? Da guckt die Safety-Abteilung guckt auf das System ganz anders als die Cybersecurity-Abteilung und wieder anders als die Systemingenieure, die das Ganze konstruieren. Mhm. Und jeder hat sein eigenes Bild und seine eigene Interpretation der Dinge. Und dann werden halt Widersprüche erst spät sichtbar, ne? Und nicht schon von Anfang an. Und das ist ein bisschen ein technisches Problem, aber es ist auch ein konzeptionelles Problem.
Absolut. Strukturen und nicht interoperable Semantik führt zu Missverständnissen und Brüchen und so weiter.
Also Semantik ist ein wichtiges Fundament. Wie weit sind wir denn heute davon noch entfernt? Vielleicht kann man es gar nicht so allgemein beantworten, aber kann man irgendwie einen Reifegrad messen oder kann man irgendwie beurteilen, wie weit wir im Einzelnen noch weg sind von so einer Lösung, die uns genau diese Mehrwerte bietet?
Also ich glaube, generalisieren kann man jetzt schlecht für alle Fälle, aber wenn man in die unterschiedlichen Domänen reinguckt, sieht man auf jeden Fall schon verschiedene Fortschritte. Wir hatten es ja vorhin schon so ein bisschen in der Runde diskutiert. Dann Medizin und Life Science, die sind schon relativ weit fortgeschritten. Die machen Ontologien und Semantik schon sehr, sehr lange, haben da etablierte Standards, die sich einfach rauskristallisiert haben über die Zeit. Wir bei uns arbeiten zum Beispiel viel mit Ingenieuren zusammen und das ist halt da komplett noch in den Kinderschuhen. Also überhaupt das Verständnis, was sind diese Strukturen, warum muss ich die anlegen, was ist der Mehrwert davon, das jetzt zusätzlich zu meiner eigentlichen Arbeit zu machen. Und da sind wir wirklich an dem Punkt, also wir haben zum Beispiel auch die nationale Forschungsdateninfrastruktur, die aufgebaut wird. Wir sind da als Tipp unter anderem bei den Ingenieurswissenschaften dabei. Und da gab es sowas wie eine Ontologie, die irgendwie zentral verwendet wird, gar nicht. Und eines der Ziele ist dort eine einheitlichere Ontologie zumindest mal vorzuschlagen. Ob die dann sich durchsetzt, werden wir sehen über die Zeit. Aber
die wird sich weiterentwickeln. Das geht nicht über Nacht.
Ja.
Das ist die Reife, die wir schon haben.
Genau, die müssen wir erst erreichen. Also es hängt wirklich von der Disziplin ab.
Ja. Ich glaube, das ist was, was man schon üben muss. Ne? Also wir haben ja viel im Bereich domänenspezifische Sprachen immer schon gemacht, sage ich mal. Und da geht es ja genau darum, so eine Domäne zu verstehen. Die zentralen Konzepte, die Zusammenhänge und so weiter. Und das muss man sich schon erarbeiten, das rausdestillieren zu können. Und das ist üblicherweise was, was ein Fachexperte nicht machen muss. Der hat die Konzepte im Kopf, der lernt die über die Zeit. Ja, die neu ins Unternehmen kommen, müssen das oft sehr schmerzvoll erst lernen. Aber es wird nicht explizit irgendwie modelliert und spezifiziert. Und das ist, glaube ich, schon etwas, das muss man erstmal zugänglich machen.
Ja, das ist auch der Bruch, der, glaube ich, ein bisschen besteht, weil wir haben halt die Domänexperten, die das Fachwissen haben, die verstehen, worum es geht. Und wir haben halt die Leute, die vielleicht technologisch besser in der Lage sind, die Ontologien zu konzipieren, die Semantik aufzubauen und das Ganze zu modellieren. Und in allen unseren Projekten, das ist im Endeffekt so, wo wir drin sind, wir versuchen zu verstehen, was die Leute machen, sie erklären es uns und wir schlagen dann erstmal mögliche Modelle vor, wie es aussehen könnte und versuchen das dann in Gesprächen iterativ mit denen zu klären, bis wir dann sagen, das ist jetzt mal so ein Schema, eine Struktur, mit der wir arbeiten können, um dann wirklich mal zu gucken, wie sieht denn dann so ein realer Knowledge Graph aus, wenn wir den damit befüllen und was können wir dann machen, was können wir noch nicht machen, was wollt ihr vielleicht noch machen? Und das ist halt wirklich diese Schwierigkeit. Man braucht eigentlich immer diese beiden Rollen. Der eine, der es technisch realisieren kann und der andere, der die Fachexpertise hat. Und ohne den Austausch funktioniert das in den seltensten Fällen.
Ganz spannend. Mein Verständnis an der Stelle ist, dass wir also eine Balance finden müssen zwischen einer Modelltreue und einer pragmatischen Nutzbarkeit. Gibt's da denn einen Sweet Spot, wo man sagen kann, das ist genau der, worauf wir hinarbeiten müssen?
Ah, ja, das ist eine lange, lange Diskussion. Wenn ich mit klassischen Ontologen spreche, dann sagen die, und Sprache für Ontologie haben wir doch, AUL, RDF. Und dann sage ich, naja, nicht alles, was in AUL oder RDF ausgedrückt ist, ist eine Ontologie und schon gar keine gute. Und wir müssen schon ein bisschen Acht geben, was wird denn da ausgedrückt? Ja, und ich glaube, da... Und die OMG, bei der wir ja auch da standardisieren werden, die fängt jetzt auch gerade darüber an, nachzudenken, was sind eigentlich Qualitätsmerkmale einer Ontologie? Was muss sie eigentlich beinhalten? Ja, und dann gibt's welche, die haben nur, im Grunde sind sie ein Vokabular. Und andere haben dann ein bisschen mehr schon, dass sie auch Beziehungen haben und so, das ist eine Spezialisierung von oder dieses und jenes. Und dann gibt es noch weitere, die sagen, ah, wenn ich über eine Komponente spreche, dann hat das diese 3 Attribute oder diese 17 Attribute und die gehören ja auch bedeutungsmäßig dazu und dann muss ich die auch als solche definieren können. Und wenn ich das in klassischen Ingenieurontologien nachsehen will, da steht das alles gar nicht drin. Ja, also wir sind da, genau wie Oliver, ganz am Anfang, aber es gibt eine Vorstellung. Ja, also jedenfalls, wir haben inzwischen ziemlich klare Vorstellungen entwickelt, wie das aussehen müssen. Wir müssen es natürlich validieren. Wir müssen natürlich gucken, ob es wirklich trägt. Und lade ich herzlich gerne jeden ein, der Lust hat, mitzumachen und sich das anzuschauen. Also eine Idee gibt es. Das ist auf deine Frage vorhin, wo stehen wir denn?
Aber ein gemeinsames Vokabular als Startpunkt ist vielleicht sinnvoll.
Ja, es ist nicht so einfach, ja. Ja, weil wenn ein neues Team zusammenkommt von einem größeren Projekt, dann kann man darauf warten, seit 40 Jahren meines Berufslebens, kann man darauf warten, dass irgendjemand sagt, jetzt müssen wir uns erstmal eine ein Glossar schaffen. Ja? Ja. Also, das ist ja noch lange keine Ontologie. Das ist erstmal die Basis, dass man sich auf Begriffe und ihre Bedeutung einigt. Ja? Das ist ein Glossar. Und dann kommt aber mehr. Und das ist eine Diskussion, die sein muss und die, wenn sie geführt wird, auch Stück um Stück zu mehr Reife führt. Und dann kommt man auch dazu, ja, dieser Begriff ist gut, den wollen wir jetzt verwenden und der ist besser als jener. Und das geht aber nicht, weil einer sich hinsetzt und sagt, ah, ich finde das alles ganz gut und ich diktiere das und alle machen das, so geht das halt nicht.
Ich glaube, da liegt auch so der Mehrwert darin zu sagen, das muss domänenspezifisch erfolgen und es nützt nichts, jetzt die große allumfassende Ontologie zu bauen, so à la Wikidata oder so, sondern wir brauchen im Engineering wirklich für spezifische Domänen Ontologien. Ne?
So ist das. Und die müssen in Bezug gesetzt werden können, ja. Und da, wo sie überlappen durch Synonyme und sowas, muss auch das übersetzbar oder als solches erkennbar sein und so weiter.
Wie startet ihr denn typischerweise Schritt für Schritt mit dem Aufbau von sowas? Geht das mit einem gemeinsamen Vokabular los oder richtet ihr euch, sag mal, an eine spezifische Herausforderung in einer Abteilung, wo ihr was festgestellt habt oder wie sieht so das, nimm uns mal mit, wie sieht das so typischerweise aus, wenn ihr da
Von meiner Rolle bei der TIP bin ich halt im Curation und Community Building Team. Das heißt, bei mir landen meistens die Leute, die sagen, ah, ich würde gerne mal euer System nutzen, euer Knowledge Graphen und die Dienste drumherum. Hab ja auch einen Anwendungsfall und dann versuche ich erstmal rauszukriegen, passt der Anwendungsfall? Also ist es überhaupt richtig, das, was er machen will, mit dem, das er mit unserem System zu kombinieren? Und wenn wir das dann langsam rausgekriegt haben, ist dann der nächste Schritt wirklich immer erstmal zu gucken, okay, was sind denn die Informationen? Bei uns sind zentrale Punkte immer Publikationen, wissenschaftliches Wissen.
Warum scheitert das? Warum klappt das nicht? Also was sind Gründe, warum man sagt, das passt jetzt nicht dazu?
Es kann sein, dass Leute einfach eine Idee oder eine Vorstellung haben, was das System kann, dass es nicht in der Lage ist zu tun. Also und dann kommen sie halt hin, ich habe da mal gehört, da war so ein Vortrag und ihr macht ja, hier habe ich jetzt irgendwie meine Daten, geht das dann genauso? Und dann muss er sagen, nee, so funktioniert das jetzt nicht auf Anhieb. Das heißt, da müssen wir überhaupt erstmal gucken, also ist das, was er machen will, überhaupt machbar, das ist in einem ein Teil unserer Dienste, die wir überhaupt anbieten? Oder ist da vielleicht alleine schon ein Missverständnis von, es ist ein Knowledge Graph, da ist eine KI, also geht das alles schon automatisch irgendwie zusammen? Okay. Genau, und dann, wenn wir uns halt dann darauf einigen, dass der Use Case wirklich passt, dass man damit arbeiten kann, ist wirklich der erste Schritt, dass ich mich mit den Leuten zusammensetze. Lasst uns mal auf eure Daten gucken, wie sieht eure Tabelle aus? Meistens haben sie eine Excel, eine CSV, was auch immer. Und es ist halt schön zweidimensionales Format, aber das ist halt schwer, in den Knowledge-Graphen reinzukriegen. Und dann versuchen wir raus, okay, also du hast jetzt hier
mehrere. Warum ist das nicht
einfach? Ja, du kannst dir halt vorstellen, du hast vielleicht in der ersten Spalte ein Konzept oder eine Methode und hast dann weitere Eigenschaften. Also zum Beispiel, da sind Paper, die haben eine wissenschaftliche Methode, die verwendet wird. Experiment, Fallstudie, Umfrage und danach kommen auf einmal Teilnehmerzahlen und du weißt halt, die Beziehung ist eigentlich die erste Spalte, ist das Experiment und es hat eine Teilnehmerzahl. Das heißt, es ist eine ganz andere Struktur, als zu sagen, es ist ein Konzept und ein anderes und sobald ich zum Beispiel mehrere Methoden in einem Paper habe, die mehrere Teilnehmer haben und ich die einfach separat aufliste, kriege ich keinen Zusammenhang mehr hin. Also welche Methode oder welche Methode hatte jetzt wie viele Teilnehmer? Das ist nicht mehr modelliert dann. Und deswegen müssen wir rausgehen, okay, es gibt also was wie eine Methode und die Methode hat eine Anzahl an Teilnehmern. Vielleicht hat die auch noch bestimmte, Start- und Endzeiten, wann die Methode angewendet wurde. Und genau diese Strukturen versuchen wir dann halt rauszukriegen aus einer Tabelle, im Endeffekt aus den einzelnen Spalten, ein zusammenhängendes Schema des Graphen erstmal zu bauen. Also wirklich so eine Minimalontologie. Also ich würde es noch nicht mal Ontologie nennen, die ganze Bedeutung und so weiter. Aber wir sind froh, wenn wir erstmal ein Schema haben, dass wir wissen, was sind die Konzepte, was sind die Attribute und die Relationen zwischen den Sachen. Und dann können wir anfangen, das Ganze mal bei uns im Graphen zu modellieren. Und wir sind zum Glück relativ flexibel. Wir haben so ein sehr, sehr offenes Format. Wir sind da auch sehr getrieben in die Wikidata-Richtung, dass wir eigentlich erstmal alles erlauben, um mehr Flexibilität zu bieten. Aber wir können halt auch sagen, okay, hier sind jetzt ganz konkrete Konzepte. Dafür gibt es schon etablierte Ontologien. Und über Services, die wir einbinden, können wir uns dann konkret auf diese spezifischen Klassen, Attribute und so weiter stützen und auch Bezug auf die jeweilige Ontologie dann herstellen.
Also ihr behaltet euch nur eine gewisse Übertragbarkeit im Ansatz vor.
Ja.
Und müsst dann aber Tailoring betreiben, um es dann eben...
Genau, weil unser Hauptproblem ist, dass wir im Endeffekt offen für jegliche Disziplin sind. Also wir versuchen, jeden Forscher zu unterstützen. Wir sagen nicht, das ist nur für Ingenieure oder nur für Computerwissenschaftler. Mhm. Wir haben mal mit Leuten aus der Historik geredet. Ich habe bis heute nicht ganz verstanden, was die in ihrer Forschung machen. Aber wir haben es versucht, im Graphen zu modellieren. Sie waren am Ende dann ganz zufrieden. Aber das ist halt auch wirklich dann immer schwierig. Also wir tauchen jedes Mal eigentlich in eine neue Domäne ein. Ich habe jetzt viel mit Medizinern, mit Leuten aus den Energiewissenschaften geredet. Jetzt haben wir auch viele Ingenieursprojekte halt, wo wir halt irgendwie dann so etwas wie Tailored Forming machen. Also zwei Materialien werden in einem Herstellungsprozess miteinander kombiniert zu einer neuen Komponente. Und das ist jedes Mal irgendwie dann doch ein Ticken anders. Oder selbst wenn die Leute in dem gleichen Forschungsprojekt arbeiten, ist nicht der gleiche Begriff unbedingt das Gleiche, was sie meinen. Und das führt halt ganz schnell zu Schwierigkeiten. Deswegen brauchen wir diese anfängliche Offenheit erstmal.
Super. Ja, okay. Das... Jetzt versuche ich mal von der anderen Seite so ein bisschen zu beleuchten. Ja. Also du hast vorhin schon gesagt, es wird am Anfang in Domänen, werden die Ontologien entwickelt, das ist überschaubarer und da kommt man dann schneller voran, das wird so sein. Aber was bedeutet das? Das ist, wenn ich einen übergreifenden Blick drauf werfe, dann habe ich mehrere Domänen, die in Verbindung gesetzt werden müssen. Das heißt, ich habe mehrere Vokabulare, ich habe mehrere Dinge, die trotzdem miteinander irgendwie einen Sinn ergeben müssen. Und das ist eine Sache, die relativ neu ist. Ja, wenn wir 15 Jahre zurückgucken in OSLC, die haben einfach gesagt, das ist unsere Ontologie, das sind unsere Attribute, benutzt die halt. Und wenn er die benutzt, dann passt das zusammen. Das geht heute eben nicht mehr, sondern heute müssen wir eben mit diesen unterschiedlichen Ontologien der Domänen gleichzeitig arbeiten. Und da gibt's dann auch schon ganz super Ideen, das theoretisch zu machen, formale Logik und Distributed Ontology Language und dies und das. Ich muss sagen, habe ich nicht verstanden, weil hast du es verstanden?
Nein. Ich bin da auch ein guter Experte, aber kein Stück.
Ja, gut. Also insofern, diese Ansätze, auch das ist schon von 2015 da, die DOL. Ja? Und aber sie hat sich nie in der Praxis sozusagen wegbereitet, weil es für den Praktiker halt irgendwie nicht erreichbar ist. Ja? Und,
so akademisch?
Ja, sehr akademisch, sehr formal. Ja, also Mathematiker müssen, ich habe Mathematiker gesprochen, die können das auch nicht einfach lesen und es verstehen, sondern die müssen das sich erarbeiten. Und wenn es schon Mathematiker so geht, was soll ich als Ingenieur sagen? Naja, gut, wie dem auch sei, wir gehen damit um, wir werden also verschiedene Vokabulare haben, ja, und in einem zweiten Schritt der Transformation, erst Struktur, dann Bedeutung, also Vokabulare. Und das dritte ist dann tatsächlich die Beziehungen herstellen. Ja, und zwar, ich kann erst wissen, wenn ich zwei Dinge weiß, dass es dasselbe ist, erst dann kann ich eine Beziehung herstellen. Vorher kann ich das nicht. Deshalb kommt also das Umgehen mit mehreren Domänen-Ontologien kommt zuerst und dann kommen die Beziehungen. Ja, und wenn man das so Separation of Concerns, wenn man das schrittweise macht, dann gelingt das auch. Und ein Aspekt, der auch ziemlich wichtig ist, den wir erkannt haben und das Specky eigentlich schon seit 15 Jahren so macht, ist die klare Trennung zwischen Syntax und Semantik. Das heißt also, wir müssen in der Lage sein, die Ontologien und so weiterzuentwickeln, ohne die Software ändern zu müssen. Ja, also wenn ich heute in viele Softwarelösungen reinschaue, dann irgendeiner sagt, der braucht ein neues Attribut oder nennt es um, dann müssen die in den Code. Das geht natürlich nicht. Ich kann nicht die Ontologie weiterentwickeln, wenn ich in den Code muss. Ja, also diese ganzen Dinge müssen eins abstrakter programmiert werden, sodass die Software eben nicht geändert werden muss. Und das setzt voraus, dass ein wirklich klares Metamodell darunter liegt. Das ist das, was wir da erarbeiten. Und da lade ich wirklich nochmal jeden ein, das zu gucken, ob das stark genug ist für unsere Aufgabenstellung. Ja, das muss erst nachgewiesen werden. Und dann gelingt das.
Wie finde ich das heraus, ob es stark genug ist? Wie weise ich das nach?
Ich muss praktische Nutzungsfälle aufschreiben. Das ist ein typischer Einsatzfall. Die Daten nehmen, wie sie sind, möglichst realitätsnah transformieren, reinbringen und dann, was die Ontologen Competency Questions nennen, drauflassen. Also sozusagen gibt das Netzwerk mir die Antworten, die ich haben will. Ja, und das können nur die Anwender sagen. Ja, also wir können sagen, sag uns, was du wissen willst. Ja, du musst mir sagen, was du wissen willst. Und erst dann können wir sagen, ob der Graph sozusagen tauglich ist für das, was du willst. Ja.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Die Anwendungen müssen einfach da sein. Die werden auch letzten Endes entscheiden, was man braucht und was sich durchsetzt. Ja? Modellieren von Ontologien um des Modellierens willen ist ja nicht der Punkt. Ne? Das ist Elfenbeinturm. und bringt mich weiter. Wenn ich damit konkrete Anwendungsfälle umsetzen kann, die nicht möglich wären ohne dieses Wissen, dann habe ich einen Mehrwert und dann investiere ich auch da rein, das zu formalisieren. Sonst kann ich es mir auch schenken. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum wir uns jetzt überhaupt mit der Fragestellung beschäftigen. Weil viele haben sozusagen Large Language Models, generative AI jetzt so als den Riesenhebel erstmal gesehen, wahrgenommen, erste Gehversuche gemacht und festgestellt, sie kommen jetzt an Grenzen. Dann hat man versucht, irgendwie die Modelle zu optimieren, indem man sie weiter trainiert, spezialisierte Modelle anlernt und eigentlich erschlägt man dann mit statistischen Mitteln etwas, was ich auch exakt ausdrücken könnte. Und jetzt merkt man, ja, vielleicht ist das Pendel zu weit in die eine Richtung geschlagen. Vielleicht müssen wir doch wieder eine Kombination finden von formalisierten Dingen und sozusagen statistischen Verfahren. Und jetzt sieht man einen Mehrwert eigentlich darin, die Dinge zusammenzubringen. Und deswegen, glaube ich, liest man auch im Moment rauf und runter Knowledge Graph, Ontologie und so weiter, weil man einfach sozusagen jetzt wieder an so einem Punkt steht, wo man produktiv einfach was heben kann. Und dann, glaube ich, wird es sich letzten Endes entscheiden, was sich durchsetzt, was wird auch in den Werkzeugen unterstützt. Ja? Also was kann ich anwenden möglichst schnell? Auch wenn das vielleicht gar nicht die beste Ontologie ist. Ja? Also es gibt ja nicht die Ontologie. Ne? Also
erst im Einsatz wird die Tauglichkeit, genau, beweist sich, und gefällt mir extrem gut, was du gerade sagst. Denn wenn man noch mal drauf schaut, nein, weiter. Die ist verloren gegangen.
Diese, sag mal, Übertragbarkeit, ich glaube, das ist etwas, wo sich gerade das Gespräch unheimlich hin entwickelt. Zwischen Domänen, wie entsteht es, wo grenze ich auch ab in der Entstehung? Wie ist denn bei euch, sag mal, über den Forschungskontext hinaus, was gibt's vielleicht für Mehrwerte, die ihr jetzt schon feststellt, die Unternehmen oder die Industrie konkret mitnehmen können aus den, sag mal, Umsetzungsvorhaben?
Das ist eine super Frage. Wir haben nächste Woche Donnerstag eine schöne Masterverteidigung mit einer Zusammenarbeit, die wir mit Continental gemacht haben. Mhm. Die haben Materialingenieure, die versuchen halt neue Reifenformeln zu entwickeln im Endeffekt, also neue Gummimischung. Und die hatten einen sehr großen Altbestand, das war in einer Excel-Tabelle, und meistens war es so, wenn man sich ein neues Rezept überlegt hat, hatte man Experten, die hatten sehr viel Erfahrung, die haben sich dann vielleicht nochmal ein paar alte angeguckt. Über die alten
Produkte,
generell in der Domäne auch das alte Wissen, haben sich auch diese alten Rezepte angeguckt und haben dann überlegt, was könnte denn das nächste gute Neue sein. Das muss dann ausprobiert werden, dann wird es wirklich hergestellt und dann merkt man, funktioniert oder funktioniert nicht. Und da geht halt viel Zeit drauf. Und die Idee muss auch erstmal kommen. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben auch wieder genauso angefangen mit dem Use Case. Wir haben das Schema entwickelt. Wir haben versucht, diese Daten dann in diese Strukturen reinzukriegen. Und der Student hat das dann noch sehr schön mit einem Sprachmodell zusammen kombiniert, dass ich halt über ein einfaches Frontend mit diesem Graphen interagieren kann. Und was wir jetzt sehen konnten, ist, dass dann die Leute, die Ingenieure, die wirklich mit ihren konkreten Anwendungsfällen kamen, also ich möchte Folgendes wissen oder ich mache typischerweise dies, das, jenes, wir es genauso mit unserem neuen System, dem Prototypen von dem Studenten gemacht haben und wir zeitweise eine Zeitersparnis von wirklich Tagen hatten. Also für Arbeiten, wo der Ingenieur dann 2-3 Tage gebraucht hat, bis er alle Daten zusammen hatte und dann eine Entscheidung treffen konnte, waren wir mit dem Wissensgrafen und über das Sprachmodell in der Kombination in der Lage, das auf zeitweise eine halbe Stunde zu reduzieren. Und das ist halt wirklich dann die Ersparnis, die man hat, dass ich dieses Wissen besser zugänglich und nachnutzbar mache. Mhm. Wobei wir auch da sagen müssen, da sind klare Grenzen von dem, was wir eigentlich machen wollten. So den besten Kandidaten von einem Rezept vorschlagen, da sind wir noch nicht für den nächsten Schritt. Aber wir können die Arbeit der Leute schon deutlich vereinfachen, indem sie einen viel einfacheren Zugang zu ihren Daten haben. Und mit dem, was wir getestet haben, hat alles bisher funktioniert. Das hat aber auch ein sehr schöner Nebeneffekt. Hat auch sehr viel Anklang noch bei Continental gefunden, wo wir hoffen, dass wir dann noch die Zusammenarbeit da weiter ausbauen können.
Super. Da hast du gut aufgegriffen, was du eben gesagt hast, ja. Die Daten, die ich kenne und habe, so aufbereiten, dass sie sich besser eignen für die Auswertung durch KI. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Jetzt habe ich die Idee von eben wieder. Viele sagen ja, oh, ich habe meine Daten, lege ich sie immer dahin und lass die KI mal das zusammenbringen. Und die wird dann schon, ist man ganz erstaunt, was die alles da zutage bringt. Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, wenn ich die Daten kenne. Das
probieren viele Unternehmen, ne? Fachlichkeit oder Pattern zu extrahieren.
Ja, und dann lass doch die KI das machen. Warum muss ich da transformieren oder so? Ja, und lass die gucken, was die da findet und so. Ja. Die findet auch erstaunliche Sachen. Das Problem ist nur, wenn ich da was dazu tue, dann findet die plötzlich ganz andere Sachen. Und die sie vorher gefunden hat, findet sie nicht, obwohl sie genauso hätte finden können und so. Und das liegt an diesen statistischen Methoden, von denen ja eher schon mal eben die Rede war. Und deshalb ist meine ganz klare, sagen wir mal, Empfehlung oder auch ein Weg, den ich selber sozusagen propagiere und verfolge, nutze deine Kenntnis der Daten, um sie in einen gemeinsamen, semantisch angereicherte Struktur und Form zu bringen. Und dann, wenn sie in einer einheitlichen, semantisch angereicherten Form vorhanden sind und genau das widerspiegeln, was es tatsächlich bedeuten, darauf dann auf einem soliden Fundament dann die KI arbeiten lassen. Und die entdeckt dann schon auch die ganzen Brüche und Widersprüche und so weiter.
Ja, und sie hat das dauerhaft zur Verfügung. Ne? Abseits von jedem Kontextfenster, das Wissen ist einfach da, liegt in Fakten vor. Und dann kann ich es mit statistischen Ansätzen kombinieren.
Also da vielleicht noch als Zusatz, was Oskar gesagt hat. Also ich sehe das auch so, dass ich halt, oder ich bin ein großer Verfechter gerade von diesen Kompetenzfragen. Also zu wissen, was willst du eigentlich wissen, wenn du dieses System hättest? Das hilft meistens dann auch zu selektieren, welche Daten brauche ich überhaupt. Wir haben immer mehr Daten und alles reinzuwerfen macht keinen Sinn. Also wenn ich iterativ vorgehe und erstmal Frage habe, die ich beantworten will, dann kann ich die Daten auswählen, die ich brauche und die kann ich einheitlich modellieren. Und wenn das funktioniert, dann kann ich mir überlegen, was will ich denn als nächstes machen und diesen Graphen erweitern. Ja. Und dann muss ich aber immer noch sicherstellen, wenn ich das einmal erweitert habe, kann ich dann immer noch die alte Frage richtig beantworten oder habe ich vielleicht versehentlich was kaputt gemacht? Und dieses iterative Vorgehen über diese zentralen Fragen und die Antworten, die ich erwarte, die ich vielleicht dann sogar nachweisen kann mit meinen Altdaten, das ist halt wirklich zielführend in dem Vorgehen.
Ja, absolut, genauso.
Jetzt im Vergleich zeitlich 12:45, müssen so ein bisschen jetzt schon mal den Blick in die Zukunft vielleicht wagen. Das ist ja auch schon angeklungen in Teilen. Wo entwickeln wir uns denn eigentlich hin? Also was ist vielleicht an der Stelle die Zukunft? Wie entwickelt sich Ontologiearbeit weiter? Ja, haben wir gerade schon gehört. Also es gibt Ideen, dass man auch vielleicht ein Framework schafft, was vielleicht Übertragbarkeit von Ontologien ermöglicht, aber aktuell ist es vor allen Dingen eine standardisierte Methode und Technologie, wie man insgesamt Schritt für Schritt zu einer Ontologie oder zu strukturiertem, nutzbarem Wissen in Unternehmen kommt. Ja, welche weiteren Entwicklungen seht ihr, die sich schon am Horizont auftun, die
Ich glaube, wir sollten erstmal das gut machen, was wir noch nicht können, über neue Dinge am Horizont ausmachen. Ja, also wenn wir über Ontologien sprechen, hatten wir eben schon, es gibt so viele und das ist so ein bisschen wie mit einem Influencer, und da kommt jemand daher, schreibt was auf und ist dann selbsternannter Experte und nennt das Ontologie und schon hat er Schulterklappen auf. Entschuldigung, ich übertreibe jetzt, aber in Wirklichkeit, wir müssen erstmal gute Ontologien schaffen. Und wir sprachen eben schon über die Qualitätskriterien, die sie erfüllen müssen. Ja, wir kennen das aus dem Requirements Management vor 20 Jahren. Dann wurde auch geschrieben, wie müsste ein Requirement, damit es ordentlich ist. Dasselbe müssen wir für die Ontologien machen. So, und wie gesagt, die OMG ist da dran, das zu definieren. Und dann, was erwarten wir denn in einer Ontologie? Welche Form soll denn die haben? Und ist in Aul geschrieben, ist zu wenig. Ja, also da können wir uns, glaube ich, hoffentlich drauf einigen. Und jetzt ist aber wie dann, wenn das nicht genug ist? Ja,
die Entwicklung, die sich gerade rausstellt, dass wir feststellen, dass wir Unterstützung geben müssen, wenn Ontologien entstehen, dass wir sie kuratieren müssen, dass wir Guidelines rechts und links
Und Tools, um die Dinge zu editieren. Tools, um die zu editieren. Es gibt verschiedenste Ontologie-Editoren, die sind alle unterschiedlich und erzeugen unterschiedliche Muster und erzeugen unterschiedliche, die sind dann irgendwie, passen wieder nicht zusammen. Das muss sich auch herauskristallisieren, was erwarte ich denn da?
Ja.
Und das sind, glaube ich, die nächsten Schritte. Und wenn wir das haben, dann können wir schon sehr viel Qualität gewinnen.
Ja. Auch vielleicht bei der Auswahl von den unzähligen vielleicht Lösungs Angeboten, die es vielleicht schon aktuell gibt, absolut. Ontologien, die für bestimmte Domänen oder Industrien vielleicht schon angeboten werden heute.
Absolut.
Ja, und da absolut. Sozusagen den Dschungel ein bisschen zu lichten.
Ein bisschen was davon machen wir bei uns, ja. In Kaskara, aber es ist ein unendlicher Berg an Arbeit.
Weil ich glaube, der Weg zu einem Standard oder zu mehr Standardisierung wird erstmal noch über mehr Vielfalt gehen. Ja, also wir kommen jetzt überhaupt dahin, dass man wahrnimmt, dass das ein Feld ist, was es irgendwie braucht, um mit KI in die nächsten Schritte zu gehen. Also ist jetzt viel Awareness dafür da und da werden jetzt viele Leute Gehversuche machen. Es werden viele kommerzielle Lösungen entstehen, die irgendwie eine Ontologie beschreiben oder eine Knowledge Graph oder wie auch immer wir es dann nennen wollen. Die werden aber erstmal kein Interesse an einer Standardisierung haben, sondern das wird sich, glaube ich, das wird erstmal sprießen. Und dann irgendwann ist der Punkt reif, da wird es wieder kondensieren und da wird man feststellen, ah, das sind ja gemeinsame Konzepte und da steckt jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr dahinter. Jetzt können wir es standardisieren und jetzt können wir uns auf was vereinbaren. Deswegen glaube ich, ihr seid früh dran mit eurer Standardisierung im Rahmen der OMG, aber die Mühlen malen bei der OMG ja auch ein bisschen.
Ja, das ist
ja länger und das ist. Und ich glaube, wir werden durchaus sehen, dass in der Industrie auch viele hemdsärmelige Lösungen jetzt einfach entstehen. Ja, wenn die einen Mehrwert bieten, werden die erstmal adaptiert werden. Und dann wird sich vielleicht auch nach und nach ein Standard auskristallisieren und so etwas wie die OMG kann so eine Rolle gut einnehmen. Ne? Wir haben das ja auch bei der UML gesehen. Ne? Da gab es einen Blumenstrauß an unterschiedlichen Methoden und Sprachen, wie ich Software beschreibe oder den Software Entwicklungsprozess irgendwie abbilden mit Modellen und hat sich irgendwann mal eine Einheitlichkeit etabliert, indem sich die drei größten Platzhirsche dann mal zusammen auf was verständigt haben, ne? Und deswegen UML. Und ich glaube, es wird hier vielleicht ähnlich aussehen. Wir starten ja nicht auf der grünen Wiese. Es gibt ja Standards schon. Es gibt auch schon Werkzeuge wie so ein Protégé oder so, an denen man sich vielleicht orientieren kann. Aber ich glaube, das geht jetzt erstmal in die Breite.
Das glaube, also experimentieren schadet ja nichts, ja. Genau. Also um mal zu gucken, wo man hinkommt. Aber wo du gerade Protégé ansprichst, das ist auch nur eine Visualisierung, das ist ja keine Strukturhilfe in irgendeiner Form. Ja. Ne? Und da müssen wir erst lernen, wie benutze ich das? Wie soll das denn dann aussehen nachher? Was unterscheidet denn eine gute von einer schlechten Ontologie? Da müssen wir unseren Blick schärfen erstmal. Ja, und da können wir dann auch voneinander lernen und da bin ich deiner Meinung, dann wird das schon irgendwie in der Zeit, im Laufe der Zeit wird sich das schon klären. Ja, also.
Oliver, regt sich bei dir da auch noch ein Gedanke zu dieser Fragestellung?
Also das Aufpoppen aus oder von vielen Lösungen, das sehen wir auch jetzt schon in der Wissenschaft. Also jeder macht irgendwie in seinem Feld dann auch teilweise seinen eigenen Bereich. Das ist, glaube ich, aber auch eher unserer Art geschuldet. Jeder muss so ein bisschen das eigene haben, an dem er gearbeitet hat, anstatt vielleicht unbedingt erstmal auf dem aufzubauen. Da sind wir zum Glück jetzt auch langsam am Umdenken, dass Replizierbarkeit, Wiederverwendung auch in der Wissenschaft auf Ergebnissen aufbauen und die weiter ausführen, noch stärker kommt, was so Open Science mäßig unterwegs ist. Wenn ich jetzt über Standardisierung hinaus gucke, sehe ich halt auf jeden Fall den Weg in die Richtung des Neurosymbolischen. Also, dass ich einfach eine Knowledge Graph, eine symbolische Struktur zusammen mit den Sprachmodellen kombiniere, um einfach die Synergie von beiden Systemen zielführend zu verwenden. Also die Nachteile, die ein Knowledge Graph hat, kann ich halt sehr gut durch ein Sprachmodell ableiten, dass ich halt einen leichteren Zugang habe. Ich kann mehr Wissen aus dem großen Bereich zusammenkriegen, den ich dann durchaus mit in mein Domänen spezifisches Wissen in meinem Graphen einbauen kann. Und umgekehrt hat nämlich genau der Graph einfach das spezifische Wissen. Es kann diese ganzen Blackbox-Inhalte von einem Modell eher aufbrechen, indem ich sehe, wo kommt die Information gegebenenfalls her. Und ich glaube, diese Kombination, das wird das sein, was wir langfristig jetzt sehen werden, dass einfach beides miteinander stärker vereint wird, um einfach Sprachmodelle besser zu machen, aber auch die Knowledge-Graphen hoffentlich dann in Summe besser anzureichern und aufzufüllen und auch aktuell zu halten. Sie entwickeln sich ja auch weiter. Also Wissen.
Neurosymbolisch.
Okay. Genau, also Neuro, ne, neural, die Language-Modelle kannst du sagen, die Sprachmodelle, die auf Neurosystemen arbeiten und symbolisch Knowledge Graph, also irgendwas, was in Graphstrukturen denkt zum Beispiel.
Welche, vielleicht noch eine Frage, ich jetzt auch sag mal, weil wir natürlich die unterschiedlichsten Beispiele sehen. Wir haben über verschiedene Domänen gesprochen, wir haben über verschiedene Unternehmen gesprochen. Welche Abteilungen profitieren denn davon, wenn wir da genau diese Arbeit machen? Alexander, welche Abteilungen sind das, die zuerst einen Mehrwert haben?
Fachabteilung, würde ich sagen. Fachanwender. Ja, also zum diejenigen, Beispiel, die mit Fachlichkeit in irgendeiner Art und Weise zu tun haben. Das kann,
sind das nicht alle irgendwo?
Ja, das sind die, die nicht quasi, sagen wir, unterstützen, vielleicht mit die Technologie dafür schaffen, aber auch die sind wieder Fachanwender in ihrem Kontext, ja.
Die mit vielen Daten zu kämpfen haben und die ein bestimmtes implizites Wissen verknüpfen müssen mit diesen.
Ja, wo ich Fachlichkeit in irgendeiner Form brauche, um meinen Job zu machen. Mhm. Ja, und dadurch, dass ich diese Fachlichkeit jetzt formalisiere in einer gewissen Art und Weise, davon profitieren kann, dass mich so ein Large Language Model zum Beispiel unterstützt in meiner Arbeit. Würde ich sehen. Deswegen, da geht es, glaube ich, weniger um Technik, da geht es darum, Fachlichkeit präzise abzubilden und zu spezifizieren.
Kann ich bestätigen. Also durch die Zusammenarbeit, die wir mit Continental gemacht haben, das war alles in diesem Material Science Bereich. Das wurde dann natürlich auch in Continental ein bisschen vorgestellt und kurz danach hat sich wohl auch Leute aus der Rechtsabteilung gemeldet, die sagen, ah, wir haben so ähnliche Dokumente, wir haben so ähnliche Tabellen, wir haben genau das gleiche Problem, wir müssen Informationen finden, können wir das nicht genauso übertragen vom Konzept her auf das, was wir eigentlich machen, aber in unserer Domäne.
An dieser Stelle würde ich gerne zwei Publikumsfragen aufgreifen, die gestellt worden sind. Die erste, glaube ich, Oliver, die adressiert etwas, was du heute angesprochen hast, und zwar den Begriff Data Meaning Gap. Mhm. Ja, und zwar fragt hier jemand, der fand den Begriff offensichtlich spannend, gibt es Metriken, um die Data Meaning Gap in einem System zu messen?
Meines Wissens nach nicht. Wenn er welche findet, kann er sich auf jeden Fall gerne melden. Das wäre sehr spannend, weil ich das auch in meiner Vorlesung behandle. Also ich kenne das Konzept aus einem Buch. Ich müsste den Titel jetzt nachgucken.
Wieder. Also wird das gar nicht quantifiziert?
Ich kenne keine Quantifizierung. Also es ist einfach dieses theoretische Konzept. Wir haben mal diese beiden Rollen und die wollen miteinander eigentlich kommunizieren. Beziehungsweise müssen es machen, um miteinander zu arbeiten, der Data Producer und der Data Consumer, und deren Arbeit zu erleichtern, genau diesen Gap zu vermindern, ist die Idee, Semantik mit in die Daten reinzukriegen, damit man einfach leichter kommunizieren kann, dass ich nicht
das ist unbedingt eine Kommunikationsarbeit auf dem gemeinsamen Weg.
Auf den Daten. Also ich als Data Producer würde einfach die Semantik mit an meine Daten ranheften und im besten Fall ist es so gut beschrieben, dass der Data Consumer, also der damit arbeitet, mich gar nicht mehr fragen muss, weil er damit eigenständig arbeiten kann.
Dann haben wir eine zweite Publikumsfrage. Können wir Ontologien endlich in die Praxis bringen, indem wir sie LLMs als Skills, in Klammern Tools, zur Verfügung stellen, ähnlich wie man Plugins oder APIs oder APIs anbindet?
Ich würde die Ontologien nie separat sehen, denn die sind ja nur zusammen mit den Daten irgendwie aussagekräftig. Ja? Also alle nur einfach einem Sprachmodell eine Ontologie vorwerfen.
Also die Frage ist genau richtig.
Ja, aber das bringt nichts. Das
ist immer in Verbindung.
Ja, immer mit den Daten, sonst wüsste ich nicht. Ja.
Und wie findet dann die Verbindung statt? Da gibt es unterschiedliche Kombinationsansätze.
Also entweder haben die Daten eine Verbindung zu ihrer Bedeutung, oder wenn nicht, muss ich sie schaffen, muss ich sie explizit machen. Mhm. Ja, und das ist ein Teil einer Transformation von der bestehenden Welt in die Graphenwelt und auch Wissenswelt oder Knowledge-Graphenwelt. Und Und wenn ich die Daten kenne, dann kann ich auch die Semantik zuordnen. Aber ich muss es natürlich tun, entweder automatisch oder manuell oder wie auch immer. Manchmal geht es automatisch.
Ja. Ja, wo es auf jeden Fall helfen kann, ist, wenn ich halt so ein System habe, das diese Semantik mit den Daten schon kombiniert und ich dann ein Sprachmodell ransetze. Das machen wir in Teilen unserer Arbeit in unseren Projekten, dass wir halt zum Beispiel das Schema, also die grobe Ontologie mit zum Sprachmodell geben, damit es eine Grundstruktur versteht und diese dann auch entsprechend auf die vorhandenen Strukturen selber mit überführen kann. Da haben wir jetzt zumindest bei uns in unseren Fällen schon erste ganz positive Ergebnisse gemacht, dass die zum Beispiel SparkQL-Anfragen, die wir dann generieren lassen, deutlich besser waren, weil halt eben die zum Beispiel die Properties-IDs klar definiert waren, in denen wir uns nur bewegen und nicht durch Zufall halt die nächste Zahl falsch generiert wurde aufgrund der Statistik und dann eben die Anfrage schon wieder fehlerhaft war und wir erstmal rauskriegen mussten, da ist ja leider 3 anstatt 4 in der Zahl drin. Also das heißt, so die Kombination sehe ich da auch schon so ein bisschen, dass man auf jeden Fall, wenn man die Daten mit der Semantik hat, auch dem Sprachmodell helfen kann, diese besser zu verstehen, wenn es die Ontologie, okay, die Strukturen schon mit erklärt bekommt.
Gut, guter Gedanke, muss ich mal tiefer denken.
Machen wir aber auch erst seit kurzem, hat sich festgestellt, dass es besser funktioniert hat.
Ja. Ja, und ich hoffe, ihr habt auch einiges an Food for Thought mitnehmen können heute in unserer Veranstaltung. Wir haben, glaube ich, ein paar inspirierende Themen, die sowohl Industrie als auch Forschung gerade bewegen, auf den Tisch gebracht und hoffen, dass es für einige von euch inspirierend war, sich in diesem Problemraum auch mit unseren Themen zu beschäftigen. Wenn das so ist, wenn ihr das spannend fandet, lade ich euch ganz herzlich ein, mit allen, die mit mir auf der Bühne waren, in Kontakt zu treten, Austausch zu suchen oder gerne auch mit mir direkt, dann vermittle ich das. Aber die Kontaktdaten findet ihr natürlich. An der Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken für die Gäste, die heute diese spannenden Einblicke gewährt haben. Vielen, vielen Dank euch.
Gerne.
Und natürlich auch euch, die wieder zugeschaut haben, die sich für diese Themen begeistern, hoffentlich was mitnehmen konnten. Ich wünsche euch einen, ja, jetzt schon schönen Dezember, ein schönes Weihnachtsfest, schöne Feiertage, eine erholsame Zeit und nächstes Jahr geht es genau mit diesen Themen weiter. Bleibt uns treu. Alles Gute. Tschüss.
Wiederschauen.